Also wenn ich mich hier so umgucke, solltest du die Komplexität deiner Versuchsanordnung steigern wollen. Wem lieb, wenn der ein oder andere, vielleicht Lothar, hat ja eine Menge Sachverstand, da mal drüber guckt. Nicht, dass uns die Bude irgendwann um die Ohren fliegt. Das wäre minder optimal. Vielleicht noch kurz eine Sache zu dem Konzert. Wir haben also nicht nur die Gitarre und die Querflöte, sondern die Kerstin wird auf der Geige mitspielen. Und dann haben wir noch eine Frau, die Akkordeon spielt. Also eine recht komplexe Musikalität. Ja, ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, im Rahmen der Löwen-Reihe den Part des dunklen Löwen haben gesehen, dass das Neue Testament Satan mit einem Löwen vergleicht, der die Gemeinde beobachtet, sehr gezielt agiert und guckt, wie er die Leute lahmlegen kann, möchte heute über eine Form des Lahmlegens sprechen, die uns vielleicht als solche gar nicht auffällt, weil sie sehr üblich ist und weil sie auch einen Teil in unserer alten Natur anspricht und durchaus schon mal ein hübsches, interessantes Gesicht bekommen kann, gleichwohl geistlich zu einer Katastrophe werden kann. Wir lesen dazu mal einen Text aus dem Jakobus 4, vom Vers 13. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden dort ein Jahr bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet viel mehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Es geht bei diesem Text nicht um die Frage, dürfen Christen Geschäfte machen? Sollten Christen Gewinnmaximierung betreiben, wenn sie meinetwegen Unternehmer sind? Sie sollten das unbedingt tun. Es gibt christliche Unternehmer, der Tobias arbeitet in einem solchen Unternehmen, die Loh Group, Friedhelm Loh, unheimlich viel Geld, weltweit agierend. Es gibt im Schuhbereich Deichmann, kennen wir, überzeugter Christ, der mit seiner Kohle viele gute Dinge tut. Mir ist ein christlicher Millionär, der sein Geld in die Bedürfnisse des Reiches Gottes steckt, sehr lieb, allemal lieber als andersherum. Nein, das ist aber nicht die Frage. Es geht gar nicht darum, darf man Geschäfte machen? Darf man Prozessoptimierung betreiben? Muss man natürlich alles machen. Alles andere wäre, glaube ich, nicht weise und auch keine gute Haushalterschaft. Hier geht es um die Frage, wie leben wir denn? Was bestimmt mich? An was orientiere ich mich in meinen alltäglichen Entscheidungen? Was ist die Überschrift über meinem Lebensstil? Es geht nicht so sehr um die Frage, was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Was steht Christen gut zu Gesicht und was nicht? Sondern was bestimmt mich? An was orientieren sich meine Entscheidungen? Das ist die Frage, die hier zur Debatte steht. Und da hat der Jakobus ein sehr klares Wort zuzusagen. Paulus sagt in diesem großen Auferstehungskapitel im 1. Korinther 15 eine äußerst brutale Wahrheit, und ich wünschte mir manchmal, Atheisten würden das schärfer durchdenken, um das Grauen des Atheismus schärfer in den Blick zu nehmen. Da sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, Leute, dann spricht er sehr vulgär, und ich liebe diese Sprache, wie ihr wisst, gleichwohl bemühe ich mich, das hier nicht allzu sehr reinfließen zu lassen. Klaus, du hast eben schon ein Wort gebraucht, das ich heute nicht gebrauchen werde. Nein, und der Paulus sagt ganz einfach, Leute, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Es gibt keine begründbare Ableitung von Ethik und Moral, wenn es keine Ewigkeit gibt. Wenn das alles beliebig ist und wenn du am Rest deiner Tage Fraß für die Würmer bist und nicht mehr, Warum um Himmels Willen sollst du dir einen Hals machen, was wem wehtun könnte? Warum um Himmels Willen solltest du mit deiner Kohle etwas anderes tun, als dein eigenes Leben auszustaffieren? Das ist völlig egal. Wenn du stirbst, bist du weg und es hat für nichts Konsequenzen. Das ist grauenvoll. Das ist die letzte Konsequenz von Atheismus. Und eine Gesellschaft, die, die mehrheitlich in diesen Bahnen anfängt zu denken, die wird äußerst brutal. Das wird eine ganz brutalisierte Lebensweise und das lässt sich nicht aufhalten. Jetzt ist aber Christus von den Toten auferstanden. Und damit ist nichts, was wir tun, egal. Damit ist alles, was wir tun, bedeutsam, denn es steht unter einer riesigen Überschrift, die nennt sich Ewigkeit. Die nennt sich zielorientiert Leben, denn es gibt ein Ziel. Wenn es kein Ziel gibt, dann stimmt jeder Weg. Aber wenn es ein Ziel gibt, und das ist die Ewigkeit im Reich Gottes, dann sagt uns das Neue Testament, da gibt es nicht viele Wege, da gibt es den einen Weg. Und der heißt Jesus. Und in der Unterordnung unter diesen Herrn und unter diesen Jesus zu leben. Nichts ist relativ, wenn es eine absolute Wahrheit gibt. Nichts ist egal, wenn mein Leben einmal im Licht Gottes durchleuchtet wird. Dann ist alles bedeutsam. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Worin bestand die Einzigartigkeit Jesu? Was hat ihn so besonders gemacht? Seine Wunder? Nein, nein, das war nicht so. Es gibt im okkulten Bereich durchaus wunderbare Dinge. Dunkel, wunderbare Sachen, übernatürliche Dinge. Sicherlich nicht in der Häufung wie beim Herrn, aber das war nicht sein Alleinstellungsmerkmal. War es seine Weisheit, seine Rhetorik? Nee, glaube ich nicht. Was macht ihn einzigartig und was macht ihn unangreifbar für all die Versuchungen Satans? Johannes 8. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr begreifen, dass ich der bin, auf den es ankommt, und ihr werdet erkennen, jetzt kommt's, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Das und nur das war das Alleinstellungsmerkmal Jesu von allen Menschen, die jemals auf dieser Erde waren. Kein Mensch tut das, was Gott gefällt. Der Römerbrief spitzt das zu, indem er sagt, wir sind Feinde Gottes. Leute, macht euch nichts vor bei all eurer religiösen Schwärmerei. Sobald es drauf ankommt, sobald Gott die Knackpunkte eures Lebens berührt, werdet ihr merken, da gibt es eine dunkle Wut in euch und ein Nein, das ihr Gott sehr selbstbewusst entgegengeschleudert. Und das war bei Jesus nicht der Fall. Er war der Einzige, der immer den Willen Gottes tat. Wäre das nicht so gewesen, wäre er nicht in der Lage gewesen, der Erlöser zu sein, denn er hätte selber Schuld auf sich geladen. Das ist eine innere Logik. Und das hat den Herrn unangreifbar gemacht. Die ganzen Versuchungen, wenn ihr die drei Versuchungen in der Wüste mal studiert, was ist der Charakter dieser Versuchungen? Was ist die Zielsetzung? Es geht immer darum, tritt doch heraus aus dem Willen des Vaters. Sei doch nicht so furchtbar fremdgesteuert. Hast du keinen eigenen Kopf? Immer das, was Gott will? Wie langweilig ist das denn? Da ist ja kein Abenteuer, nix. Es war immer diese Versuchung, tritt doch heraus aus dem Willen des Vaters. Ergreife doch bitte die Initiative über dein Leben. Hört sich alles gut an und ist auch alles gut und kann alles furchtbar daneben sein. Und die Versuchungen hatten immer das Ziel, Jesus aus dem Willen des Vaters herauszukatapultieren. Nehmen wir die Situation am Ölberg, Gethsemane, kurz vor dem Kreuz. Der Herr weiß, was für ein Wahnsinn auf ihn lauert. Er kennt die Schrecken des Gerichtes, das auf ihm niederprasseln wird. Und es macht ihm Angst. Und er betet in einer Intensität, die Blutstropfen auf seine Stirn treibt. Er braucht den Trost, die Unterstützung von Engeln, um da durchzukommen. Und er betet, Herr, wenn es möglich ist, lass das nicht geschehen. Er wusste, was da kommt. Und da kam der entscheidende Satz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Das heißt, Jesus war nicht willenlos fremdgesteuert. Gehorsame Nachfolge ist niemals willenlos fremdgesteuert, sondern bewusster, freier Gehorsam. Und das hat ihn unangreifbar gemacht für jede Dämonie. Das ist bei dir und bei mir nicht anders. Und diese Haltung des Unterordnens, im Gehorsam gegen Gott sein Lebensglück zu finden, seine tiefste Sehnsucht befriedigt zu sehen, die ist uns so fremd wie nur irgendwas. Das hat der natürliche Mensch nicht ansatzweise auf seiner Pelrot. Das mag er nicht. Wie gesagt, der Römerbrief sagt, im Grunde seid ihr Feinde Gottes. Das Letzte, was euch interessiert, ist die wirklich selbstlose Anbetung Gottes. Hört auf, diese Märchen euch zu erzählen. Es geht immer um euch. Das ist der unerlöste, religiöse Mensch. Und der Mensch ist ein religiöses Wesen. Die Mehrheit der Menschen war immer religiös. Atheismus war nie mehrheitsfähig, weil es auch einfach nicht zum Naturell des Menschen passt. Also das Letzte, was wir wollen, ist wirklich diese Haltung Jesu. Wir wollen es nicht, erstens, und wir können es nicht, zweitens. Warum könnte das auch für Kinder Gottes ein Problem sein? Der Jakobusbrief ist ja nicht an säkulare Unternehmer gerichtet im Altertum, sondern an Kinder Gottes. Es sind Kinder Gottes, denen er das hier vorwirft. Warum kann das auch für Kinder Gottes eine Gefahr sein? Kolosser 3, Vers 9. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon jetzt in euch sieht. Und das ist die ganze Schizophrenie christlicher Existenz. Da wird von einem abgeschlossenen Erneuerungsprozess gesprochen. Ihr seid doch neu geworden. Ihr habt doch den alten Menschen ausgezogen. Ja, wenn das so ist, so what? Warum waren die Leute, an die Jakobus den Brief schrieb, denn als Leute, die doch ganz neu geworden sind, in der Lage, trotzdem unerlöst zu leben? Das betrifft dich und mich ja auch, ne? Warum kann das sein, dass ich immer wieder in alte Verhaltensmuster falle, von denen ich weiß, wie schädlich sie für andere und für mich sind? Wie kommt das denn? Wenn ich doch neu geworden bin, wieso bin ich nicht neu? Wieso ist das alles so furchtbar alt und bekannt und Spinnweb verhangen? Das ist halt diese Spannung, in der wir als Christen leben und aus der wir auch nicht rauskommen, solange Jesus nicht wiedergekommen ist oder wir gestorben sind. Wir haben diese zwei Wirklichkeiten in uns. Der neue Mensch, das ist Christus. Und da ist der alte Mensch, und das sind wir. Das nennt das Neue Testament mit dem Oberbegriff Adam, der alte Mensch. Und diese zwei Wirklichkeiten streiten um die Vorherrschaft in unserem Leben. Und da kann es eben sein, dass wir neu geboren sind und wir leben entsetzlich unerlöst, verwechselbar unerlöst, weil die alte Natur uns bestimmt. Dafür gibt es Gründe, das ist kein Schicksal, was über uns hereinbricht, sondern das hat viel mit uns selber zu tun. Aber diese Spannung ist der Grund dafür, dass es Kinder Gottes gab, denen das völlig egal war, was mit dem Reich Gottes kam. Hauptsache, sie konnten Geschäfte machen. Hauptsache, sie hatten eine Planungsstrategie fürs nächste Jahr und die sah so und so aus und da wollten sie ihre Gewinne machen. Das war alles, was der Horizont dieser Kinder Gottes ausfüllte. Das nennt sich Verführung. Das nennt sich dem Brüllen des Löwen erlegen. Das nennt sich verschlungen werden, geistlich unwirksam gemacht zu werden. Durch ein selbstbestimmtes Leben in einer falschen Art und Weise. Vers 13. Nun aber zu euch, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden dort ein Jahr bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Diese Kinder Gottes glaubten an die Auferstehung, sicherlich. Zumindest war das mal ein Ausdruck ihres Glaubensbekenntnisses gewesen. Aber jetzt glaubten sie an das Leben vor dem Tod. Und das hatte prägende Kraft für sie. Und es waren Geschäftsleute, die Möglichkeit hatten, Kohle zu machen. Wie gesagt, das ist nicht, also wir sollten uns als Kinder Gottes dafür hüten, hier irgendwelche Raster anzulegen. Aber in diesem Falle war es so, der Jakobus sah bei diesen Kindern Gottes nicht das Ziel, Gewinn zu machen, um in das Reich Gottes zu investieren, sondern das Gewinnmachen an sich war Ziel geworden, war Lebensmitte geworden. Das war das Problem bei diesen Kindern Gottes. Das war das, was der Apostel Jakobus hier brandmarkt. Diese Kinder glaubten natürlich als Glaubensdogma an die Auferstehung. Aber das war existenziell, ohne jegliche Wirkung. Sie lebten so, als ob es nur ein Leben vor dem Tod gibt und nicht ein Leben nach dem Tod. Und das ist dann das wahre Leben. Das hier ist alles ein müdes Dahinsiechen im Vergleich zu dem Leben in der Ewigkeit Gottes. Sie ließen sich nicht vom Willen Gottes bestimmen, sondern sie orientierten sich an ihren Möglichkeiten. Nicht an dem, was Gott wollte, sondern an ihren Möglichkeiten. Es bestand die Möglichkeit, in die und die Stadt zu gehen und mit der und der Geschäftsstrategie richtig Kohle zu machen. Das war der Punkt, an dem sie sich orientierten. Das war das genaue Gegenteil von dem, was Jesus sagte. Jesus lebte dafür, den Willen des Vaters zu tun. Und diese Kinder Gottes lebten dafür, ihren Willen zu tun und das Ganze dann mit einem frommen Überbau zu versehen. Und da sagt der Apostel Jakobus, so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Er sagt, das, was ihr macht, das ist eine einzige Anmaßung. Ihr tut so, als ob ihr das Lebenskonzept verstanden hättet. Ihr tut so, als ob das Leben nur aus euren Plänen besteht. Ihr überschätzt euch total. Ihr überschätzt euch total. Das ist das, was der Apostel Jakobus ihnen sagt. Psalm 90, Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Oder wie andere Übersetzungen sagen, damit wir weise leben. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist. Wenn mich heute einer fragt, dann würde ich sagen, meine Güte, das war ein einziger Flug. Diese 61 Jahre, die ich jetzt auf dieser Erde bin. Werner, wirst du mit 80 Jahren, denke ich, genauso denken. Wo bleibt die Zeit? Diese Wahrheit hatten diese Kinder Gottes vergessen. Und daran erinnert sie der Apostel Jakobus. Ihr wisst doch noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist doch nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Wenn das so ist, warum, ihr lieben Kinder Gottes, seid ihr denn so wahnsinnig zu glauben, ihr könnt über das Leben verfügen. Ihr könnt das Leben gestalten, wie ihr wollt. Ihr wisst doch noch nicht mal, ob ihr heute Abend noch lebt. Ihr wisst doch noch nicht mal, ob das Mittagessen für euch schmecken wird, weil ihr gar nicht wisst, ob ihr dann noch lebt und es essen könnt. Warum macht ihr Pläne, als wärt ihr die Herren eures Lebens? Das nennt der Apostel Jakobus Arroganz. Wie könnt ihr so leben? Wie könnt ihr als Kinder Gottes so blind sein, eine so reduzierte geistliche Sicht haben? 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht diese Welt, die von Gott nichts wissen will. Hängt nicht euer Herz an sie, auch nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott lieben. Was gehört denn nun zum Wesen der Welt? Menschliche Leidenschaften, die Gier nach Besitz und Macht, überhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und Hochmut. Und all das kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern es gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihren Verführungen und Verlockungen wird vergehen. Doch wer das tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Ermahnungen ähnlicher Art findest du in fast jedem Brief. Bedeutet, da liegt eine große Anfälligkeit für uns Kinder Gottes. Das ist ein Bereich, wo der Löwe der Finsternis unser Leben umkreist und uns versucht, aus der Gottbestimmtheit herauszulösen in die Selbstbestimmtheit. Nicht mehr abzuklären, Herr, wie denkst du über die Dinge, sondern zu tun, sich nicht mehr die Mühe machen, den Willen Gottes zu erfragen, sondern sich an den Möglichkeiten, die ich habe, zu orientieren. Mache ich das sehr praktisch. Meinetwegen, ich habe 30.000 Euro gespart und möchte mir ein neues Auto kaufen. Die 30.000 Euro ergeben die Möglichkeit, dass ich einen sehr, sehr guten Mittelklassewagen kaufe. Also tue ich das, weil das Geld da ist oder weil Gott das möchte. Das ist um diese sehr praktischen Dinge geht es. Sprechen wir unser alltägliches Leben und was bitteschön sonst sollten wir denn mit Jesus klären, wenn nicht unseren Alltag? Und wo bitteschön sonst soll sich denn seine Herrschaft manifestieren, wenn nicht in den alltäglichen Entscheidungen? Doch nicht hier im Lobpreis. Das ist vielleicht der Push, den wir brauchen, um im Alltag Jesus orientiert zu leben. Diese ganz praktischen Entscheidungen haben diese Geschwister hier selbstbestimmt gelebt. Es war nicht die Frage, Herr, ist das in deiner Regie drin, ein Jahr lang aus der Gemeinde weg zu sein? Darum ging es ja auch, ja? Und es war nicht die Überlegung, ist in dem neuen Ort eine neue Gemeinde, in der ich geistlichen Schutz finde? Das hatten die gar nicht am Schirm, dass sie bedroht werden. Die Überlegung war nicht, Herr, ist das okay? Passt das mit deinem Willen für mein Leben hier und jetzt zusammen, dass ich es so mache? Das war nicht die Frage. Sie hatten die Möglichkeit und das alleine beeinflusste ihre Entscheidung. Die Dinge sind unangenehm praktisch und ganz, ganz selten im philosophischen Bereich anzusiedeln. Viel eher in der Alltäglichkeit, in der mausgrauen Alltäglichkeit unseres Lebens. Der Herr selber sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Es geht Gott nicht darum, dass er eine Spaßbremse ist. Es geht Gott nicht darum, dass Christen kein T-Shirt über 20 Euro kaufen dürfen. Das ist alles überhaupt nicht ansatzweise das Thema. Das ist hoffnungslos religiös. Es geht um das Thema, dass der Vater im Himmel einen Plan hat für unser Leben. Er ist der Einzige, der weiß, was für uns gut ist. Ich weiß nicht, ob das, was ich für mich will, gut ist. Ich kann sagen, das befriedigt kurzfristig meine Bedürfnisse oder Sehnsüchte. Aber ich weiß doch nicht, was das morgen ausmacht in meinem Leben. Ob es mir morgen oder in 3 Jahren vielleicht zu einem Fallstrick wird. Zu einem Problem für andere Leute. Das weiß ich doch. Woher will ich das wissen? Also ist es doch nicht mehr als weise, seine Lebensentscheidungen, seine alltäglichen Dinge mit Jesus abzusprechen und immer abzugleichen. Ich komme gleich darauf, was das für ein Krampf werden kann, bin ich mir sehr drüber im Klaren. Ja, das ändert aber nichts an der Notwendigkeit und an der Sinnfülle, so zu leben. Denn es gibt einen Himmel und es gibt eine Ewigkeit, wo unser irdisches Leben auch als Kinder Gottes eine Auswirkung haben wird. Es sind die Lügen der Finsternis, die uns erzählen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu kurz kommt. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr keine Früchte essen dürft? Das war nie Thema gewesen. Das ganze Paradies gehörte den beiden ersten Menschen, das ganze Paradies mit Inhalten, die wir nicht ansatzweise erahnen können. Gehen wir davon aus, es war ungebrochene Herrlichkeit. Und es gab nur ein einziges Verbot. Und die Strategie war, sollte Gott wirklich gesagt haben, dürft ihr gar nichts? Merken wir das? Das ist die Strategie der Lüge. Es ist die Strategie des Lügners, die Wahrheit zu verdrehen und an den Ehrgeiz und an die Sehnsucht der Menschen zu appellieren mit einem völlig vergifteten Angebot. Es war das Angebot, lebt doch selbstbestimmt. Wollt ihr euch wirklich solchen hirnrissigen Anordnungen, wieso, was ist denn mit dem, ihr könnt essen, was ihr wollt. Und das ist sogar ein Wachstumssprung, ein Reifungsprozess für euch. Wir kriegen das so schön verkauft, habe ich am Anfang gesagt. Das kleidet sich so wunderbar. Und es ist immer das Gift der Gottesverneinung da drin. Ich komme so langsam zum Schluss. Apostel Paulus sagt uns, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Alles, was ihr tut. Da geht es nicht darum, gestern habe ich fremdbestimmt gelebt. Ich habe nicht gefragt, ob ich die Kürbis oder den Gyros essen darf. Ich hätte vor einer Stunde beten sollen. Jetzt komme ich in diese Verkrampfungsbereiche rein. Nicht ansatzweise. Das, was Jesus möchte, das macht uns zu furchtbar unattraktiven religiösen Leuten. Denen würde ich nicht zuhören. Wenn mir so begegnet, weiß ich auch nicht, das wäre nicht so der Knaller. Apostelgeschichte 16. Danach zog Paulus durch das phrygische Galatien weiter, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asien zu tragen. Als sie dann die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. So, wir sehen hier einen Apostel Paulus, scharf darauf, den Willen Gottes zu tun. Er hatte seine Macken, die werden uns glücklicherweise, und wie das Neue Testament so ist, auch im Neuen Testament überliefert. Aber das war diese Ausrichtung, ich will den Willen Gottes tun, alles andere ist langweilig und ist sinnlos im Angesicht der Ewigkeit. Das war seine Haltung. Jetzt ist das vom Heiligen Geist nicht so einfach gemacht worden, das auch immer umzusetzen. Zweimal lässt der Heilige Geist ihn in die Irre laufen. Die haben das Ziel, nö, war es nicht. Ja gut, dann machen wir das Ziel, nö, war es auch nicht. Ja, was denn jetzt? Was will ich damit sagen? Wir sind keine Marionetten. Und es ist absolut nicht falsch, wenn wir Entscheidungen, schlimm, wenn wir Entscheidungen treffen, die vielleicht falsch waren oder die am Willen Gottes vielleicht vorbei gewesen sind. Das geht nicht um die Einzeltat, die fehlerfreie Einzeltat. Wenn es danach geht, können wir sofort das Licht ausmachen und nach Hause gehen und dann entspannt bis zum Tod leben. Den Krampf möchte ich nicht mitmachen. Darum geht es nicht. Es geht um eine Haltung. Es geht um einen Lebensstil. Und da sagt der Apostel Paulus, alles, was ihr tut, tut es im Namen Jesu. Bitte nicht den Gedanken, aber wenn ich jetzt was tue, was nicht im Namen Jesu ist, ja, dann lass es dir vergeben. Dafür gibt es das. Dafür gibt es dieses Geschenk. Es geht darum, Herr, ich will leben, wie du willst. Ich will so leben. Wenn es nicht hinhaut, ist nicht, was ich will. Und dann komme ich und lasse mir das vergeben. Den Luxus nehme ich mir jetzt einfach mal. Ich möchte hier nicht einer Leichtfertigkeit das Wort reden, aber einem dankbaren Höherachten der Gnade als das eigene Versagen. Das ist der Punkt. Es geht um einen Lebensstil, um eine Haltung. Und das hatten diese Leute, an die der Jakobus schrieb, nicht mehr. Sie hatten den Lebensstil, ich entscheide über meinem Leben, was ich will. Und niemand, und auch du nicht, Jesus, niemand redet mir da rein. Das war der Lebensstil. Und das ist für Kinder Gottes möglich. Ja, das geht. Und was uns angeraten wird, Herr, was willst du? Und dann macht euch bitte nicht verrückt. Ja? Also nicht, man kann zur schlichten Lebensunfähigkeit gelangen, wenn man das überzieht. Nein, einfach diese Haltung haben. Herr, was willst du? Du siehst, wir haben das geplant. Du siehst, 2019 stehen die und die Urlaubsziele an, die und die größeren Ausgaben, was auch immer. Ist das okay? Ist das mit deinem Willen kompatibel oder drehe ich hier ein eigenes Ding? Diese Haltung ist gefragt. Und das ist eine Haltung, die voller Herrlichkeit ist und die Schätze sammelt für den Himmel. Das ist das, was der Apostel Jakobus uns sagt. Und jetzt komme ich zum letzten Wort. Hebräerbrief, Kapitel 4, 14 bis 16. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden. Das heißt, wir haben es also nötig, Gnade und Erbarmen zu finden. Es ist also nicht so viel mit unserer Leistung. Und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Ein für mich ungemein schöner Aspekt der Menschwerdung Gottes ist der, dass ich einen Gott habe, der weiß, wovon ich rede, wenn ich keine Lust mehr habe, mit ihm zu reden. Ich habe einen Gott, der geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe einen Gott, der das Menschsein nicht irgendwo in einem kosmischen Lehrsaal studiert hat, sondern der hineingeworfen wurde in die Versuchbarkeit, in das Reich der Finsternis. Das Neue Testament sagt uns im Hebräerbrief ein Kapitel weiter, dass er an dem, was er an Gehorsam lernte, er litt daran. So, wenn du der Meinung bist, das ist nicht immer so einfach mit dem Willen Gottes, yes, das ist so. Aber weißt du was, du hast einen Herrn, der für den das schwer war, in einer so dunkel verseuchten Welt den Wegen des Lichtes zu folgen. Es war ihm schwer. Ja, meine Güte. Sei entspannt, sei hochkonzentriert, aber sei tiefenentspannt, weil da ist die Gnade Gottes, die jedes deiner Versagen und jeden Eigenwillen, den du auch morgen noch zelebrieren wirst, mit Erbarmen und Vergebung aufhängt. Amen.